Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der neuen unschuldigen Nachrichten des Podcasts von Lutherisches Lärmen, dem Blog für lutherische Theologie in Deutsch, den es gibt. Ich bin Alexander Schneider, freue mich auf ein nächstes Mal und eine diesmal etwas anders geartete Folge in der Pfingstzeit. Wir hatten gerade Pfingstfest und da hatte ich mir gedacht, ich mache mal was zu, Vorsicht, Fremdwort, Pneumatologie. Das wird jetzt vielleicht nicht so strukturiert wie bisherige Podcasts, aber ich hoffe, dass es trotzdem angenehm ist. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so, wie es mir vorkommt. Um diese Unstrukturiertheit direkt mal einzuführen, jetzt mal Kaffeetassen-Trinkgeräusche. Jawohl. Ich selbst, fangen wir also direkt gleich an. Pneumatologie, das Fremdwort für die Lehre vom Heiligen Geist. Und als ich zu meiner Zeit in charismatischen Kreisen unterwegs war und selbst charismatisch unterwegs war, war das Schlagwort und der Standard die Aussage, dass die sogenannte oder auch Landeskirche den Heiligen Geist vergessen hat. Sie reden zu der Zeit wenig von Jesus, sie reden immer von Gott Vater und sie reden nie vom Heiligen Geist, der kommt nicht vor. Warum und ob das genauso gewesen ist, ist sicherlich eben nicht nur eine Frage von Denominationen, sondern auch von einer Zeitalter- und einer kirchengeschichtlichen Situation, auf die wir hier jetzt erstmal nicht eingehen wollen soweit, sondern ich möchte ein bisschen von dem Gegenteil berichten, dass und dabei natürlich direkt von der lutherischen Seite kommen. Die Frage also ist, was sagt die lutherische Theologie traditionell und in ihrer Gänze über den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, aus? Und deswegen wird es auch nicht unbedingt so tief in die Schrift jetzt gehen mit Beispielen, sondern wir orientieren uns so ein bisschen am Konkordienbuch und eventuell noch an einer anderen Sache. Denn die lutherische Kirche und die lutherische Theologie spricht vom Heiligen Geist auf jeden Fall. Und zwar, ich muss sagen, nicht so knapp. Wenn man ins Gesangbuch schaut und mal bei Pfingsten reinguckt, gibt es da nicht ganz ein Lobpreisliederbuch, aber auch nicht gar nichts. Nur sind wir hier schon bei der großen Unterscheidung und kommen schon bei ihr an, nämlich die Behauptung, dass nicht vom Heiligen Geist gesprochen wird oder der Heilige Geist verloren wäre aus der etablierten Kirche, hat natürlich mit der eigenen Pneumatologie zu tun, nämlich der Pneumatologie der charismatischen oder pfingstlerischen Richtung, die den Heiligen Geist biblisch natürlich nicht unbegründet, jedenfalls von Einzelstellen her, mit den besonderen Charismen, mit besonderen Wundergaben verbindet und mit deren Präsenz. Auch kann man die charismatische und pfingsterische Bewegung natürlich nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es ein breites Spektrum von Ansichten bis hin zum Oneness-Pentecostalism, der die Dreieinigkeit mal rausgehauen hat und nach Athanasius sich damit aus dem Christentum rausbefördert hat, bis zu ganz eher gemütlichen Herangehensweisen. Genau, aber unsere Frage also, was sagt die lutherische Kirche über den Heiligen Geist? Und da können wir doch mal ich habe hier eine Ausgabe da, die ich werde also auch analog lesen, Schreckminute oder Schrecksekunde. Aber hier wollen wir erstmal in das Augsburgische Bekenntnis gehen. Und das Augsburgische Bekenntnis fängt mit von Gott an, Artikel 1, und wiederholt Konfess, spricht wieder in der tatsächlichen Übersetzung die Sätze des Konzils von Nicea bezüglich, die ich jetzt mal lesen werde. Erstlich wird einträchtiglich gelehrt und gehalten, dass der Beschluss des Konzils von Nicea dass ein einig göttlich Wesen sei, welches genannt wird und wahrhaftig ist Gott, und sind doch drei Personen in demselbigen einigen göttlichen Wesen, gleichgewaltig, gleich ewig, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei ein göttliches Wesen, ewig, ohne Stück, ohne End, unermesslicher Macht, Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, und wird durch das Wort Persona verstanden nicht ein Stück, nicht eine Eigenschaft in einem anderen, eine Akzidenz. Hier gibt es aristotelische Sprache. Also nicht ein Stück, nicht eine Eigenschaft in einem anderen, sondern das selbst besteht, was eigenes Bestehen hat, wie denn die Väter in dieser Sache dies Wort gebraucht haben. Und das wären, das müssen wir nochmal was über die Trinität machen, weil hier sind aristotelische Begriffe und die waren natürlich auch damals bei der Formung der Trinitätslehre bestimmt. Und bloß weil es aristotelisch ist, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Philosophie ist das Denken über das, die Existenz und das Sein und die Welt und das Ganze. Und insofern sind Sachen nicht einfach auszuschließen, weil sie a. alt sind oder b. von einem Aristoteles gesagt wurden. Und auch Luther hat das nicht also Luther ist auch nicht einfach über den anti-aristotelischen Kamm zu scheren. Was haben wir hier also? Der Heilige Geist ist ewig, es wird, er ist Teil der Dreieinigkeit, er wird, nennen wir es mal, aus dem Bekenntnis angebetet mit dem Vater und dem Sohn. Und hier trennt uns von der Ostkirche das Filioque, er geht auch aus von dem Sohn. Das hier aber wieder bekannt wird, wenn ich mich recht erinnere. Genau, wir haben also, der Heilige Geist ist eindeutig Gott. Er ist eine Person, er ist also nicht eine bloße geschaffene Regung. Das haben wir hier in unserem schönen Index in unserer Bekenntnisschriftenausgabe, die ansonsten auch ein paar Schwierigkeiten hat. Aber hier würde ich einfach mal lesen, weil der Index so schön ist. Der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Er ist Gott wie der Sohn. Er ist ewig. Er ist keine erschaffene Regung, sondern Person. Wenn, dann würde er erschaffene Regung nutzen. Er ist kein teilnahmsloser Stoff und keine automatisch übertragbare Sache. Das ist jetzt eine Sache, die auf Ex opera operata geht, und zwar eine Lehre, die damals in der katholischen Kirche gehalten wurde, dass der Heilige Geist einfach so passiv übertragen wird, wenn man zum Beispiel beim Abendmahl dabei ist. Egal, ob man glaubt, egal, wie man das findet, wenn man da einfach reinstolpert, kriegt man Heiligen Geist ab, als wäre ein Staub oder ein Gas. Gegen das hat vor allem zum Beispiel Melanchthon in der Apologie der Augsburgischen Konfession gesprochen. In den Bekenntnisschriften zu finden ist auch noch, er wohnt in uns. Und dann ganz besonders über sein Wesen noch, man kann den Heiligen Geist nicht ohne das äußere Wort haben. Das ist das große Thema, das ich mir, glaube ich, erstmal zum Ende aufsparen würde. Hier nur erstmal kurz gesagt, dass die gesamten Bekenntnisschriften den Heiligen Geist an Mittel gebunden sehen und verstehen. Ich gucke mal, ob ich das hier im Augsburger Bekenntnis gleich finde. Und zwar ist da habe ich hier einen interessanten Punkt gefunden, der sagt, dass Artikel 5 die Augsburger Bekenntnisse über den Heiligen Geist reden. Und da sieht man es auch, Artikel 5. Den Glauben, den rechtfertigenden Glauben aus Artikel 4 zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakramente gegeben, dadurch er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wann er will, in denen, die dieses Evangelium hören, wirkt, welches da lehrt, dass wir durch Christus Verdienst, nicht durch unser Verdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches glauben. Hier wird auch noch das Evangelium schnell mal kurz nebenbei definiert, nämlich der Glaube an die stellvertretende Sühne Christi, der uns den gnädigen Gott schafft durch die Sündenvergebung. Interessant also auch bei verschiedenen Versuchen der Auslegung, zum Beispiel des späteren Artikel 7, nämlich, dass die Einheit der Kirche in der Verkündigung des Evangeliums Christi zu finden ist, dass hier im Artikel 5 das Evangelium quasi vordefiniert wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute darauf eingehen, aber es ist kein aus der Luft gegriffenes Evangelium. Dazu die Verdammung bzw. die Ablehnung der falschen Lehre und werden also verdammt die Wiedertäufer und andere, die lehren, dass wir ohne das leibliche Wort des Evangeliums den Heiligen Geist durch eigene Bereitung, Gedanken und Werke erlangen. Und hier haben wir dies, wie gesagt, also diese scharfe Trennung hier oder diese klare Trennung hier auch schon in der im Augsburger Bekenntnis, dass der Heilige Geist gebunden ist an das Wort, also sprich auch an die Inhalte, die einmal gegebenen, und an die Sakramente, durch die er wirkt, und nicht einfach so in uns reinschlüpft und uns erleuchtet und zu uns spricht. Das sind schwere Worte in einer Zeit, die so intensiv auch von Charismatismus und pfingstlerischem Denken mitgeprägt ist, gerade im frommen Bereich. Aber wir haben auch eine genauere Definition, deswegen reden wir noch mal ein bisschen genauer drüber, innerhalb der, der Bekenntnisschriften. Und zwar ist da diese klassische Stelle, das kann ich gleich mal noch mal bringen, also ich habe dafür ungefähr 2 Jahre gebraucht, des Nachdenkens drüber, und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gleich gesagt, ah, ihr wollt die Schrift als Höchstes stellen, aber ihr vergesst die ganze Zeit 1. Korinther und da steht doch eindeutig drin, was da alles passiert und so weiter. Das hat also eine Zeit lang gebraucht, und die zentrale Stelle, die da immer wieder gebracht wurde aus den Bekenntnisschriften, obwohl, wie gesagt, man auch durch schon vom Augsburger Bekenntnis da ausgehen kann, ist in schmalkaldischen Artikeln unter dem Punkt von der Buße. Und ich lese hier einfach mal ein bisschen Luther. Und in diesen Stücken, so das mündliche, äußerliche Wort betreffend, ist fest darauf zu bleiben, dass Gott niemand seinen Geist oder Gnade gibt, ohne durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wort, damit wir uns bewahren vor den Enthusiasten, das ist Geistern so sich rühmen, ohne und vor dem Wort den Geist zu haben, und danach die Schrift oder mündlich Wort richten, deuten und dehnen ihres Gefallens nach, wie der Münzer tat und noch viel tut heutigen Tags, die zwischen dem Geist und dem Buchstaben scharfe Richter sein wollen und wissen nicht, was sie sagen oder setzen. Denn auch das Papsttum ist eitel Enthusiasmus, weil der Papst sich rühmt, alle Rechte sind im Schrein seines Herzens. Und was er mit seiner Kirche urteilt und heißt, das soll Geist und Recht sein, wenn's gleich über und wieder die Schrift oder das mündliche Wort ist. Das ist aber alles der alte Teufel, die alte Schlange, der Adam und Eva auch zu Enthusiasten machte, vom äußerlichen Wort Gottes auf Geisterei, Eigendünkel und Eigendünkel führte und tat's doch auch durch andere äußerliche Worte. Gleichwie auch unsere Enthusiasten das äußerliche Wort verdammen und doch sie selbst nicht schweigen, sondern die Welt voll plaudern und schreiben, gerade als könnte der Geist durch die Schrift oder mündlich Wort der Apostel nicht kommen, aber durch ihre Schrift und Wort müsse er kommen. Warum lassen sie auch ihre Predigt und Schrift nicht anstehen, bis der Geist selber in die Leute und ohne vor ihrer Schrift kommt, wie sie rühmen, dass er in sie gekommen sei, ohne Predigt der Heiligen Schrift? Davon hier weiter ist nicht Zeit zu disputieren, wir haben sonst genugsam drüber geredet. Denn auch die, so vor der Taufe glauben oder in der Taufe gläubig werden, haben es durch äußerliche, vorhergehende Worte. Als die Alten so zur Vernunft gekommen sind, müssen zuvor gehört haben, dass wer da glaubt und getauft wird, der ist selig. Das heißt, die Leute, die als Erwachsene oder schon vernünftige Menschen glauben, die es in der Taufe erfahren haben, sind die Kinder hier. Ob die Alten gleich erst ungläubig nach 10 Jahren den Geist und Taufe kriegen. Summa, der Enthusiasmus steckt in Adam und seinen Kindern von Anfang bis zum Ende der Welt. Von dem alten Drachen ist in sie gestiftet und gegiftet und ist aller Ketzerei, auch des Papsttums und der Mahomedaner, sprich hier Islam, Ursprung, Kraft und Macht. Natürlich nicht auf die beschränkt, würde ich sagen, sondern aller Fehllehre, muss man da sagen. Darum sollen und müssen wir darauf beharren, dass Gott nicht will mit uns Menschen handeln, denn nämlich als durch sein äußerlich Wort und Sakrament. Alles aber, was ohne solches Wort und Sakrament vom Geist gerühmt wird, das ist der Teufel. Denn Gott wollte auch Mosi erstlich durch den feurigen Busch und mündlich Wort erscheinen. Und kein Prophet, weder Elias noch Eliseus, also Elisha, außer oder ohne die 10 Gebote den Geist haben außer oder ohne die 10 Gebote den Heiligen Geist empfangen. Und Johannes der Täufer nicht ohne Gabriels vorausgehendes Wort empfangen, noch ohne Maries Stimme in seiner Mutterleibe sprang. Und St. Petrus spricht, die Propheten haben nicht aus menschlichem Willen, sondern aus dem Heiligen Geist geweissagt, doch als die heiligen Menschen Gottes. Aber ohne äußerliches Wort waren sie nicht heilig. Viel weniger hätten sie als noch Unheilige der Heilige Geist zu reden getrieben, denn sie waren heilig, spricht er, da der Heilige Geist durch sie redete. So viel erstmal von dieser Stelle. Das heißt also, um als erstes festzuhalten, die lutherische Theologie sieht den Heiligen Geist nach seinem Sprechen durch die Apostel und die erste Kirche gebunden und auch schon während natürlich, gebunden an die Verkündigung des Evangeliums, das Wort Christi und die in dem Wort begründeten Sakramente, durch die er als Mittel wirkt. Er wirkt in der Verkündigung, im Wort gelesen, gehört und er wirkt natürlich im Empfangen der Sakramente, im Glauben. Doch die sind quasi, denen muss auch das Wort vorhergehen, denn der Glaube muss ja schon da sein, der den Empfang des Leib und Bluts zum Beispiel glaubt oder den Empfang der Rettung, die Zueignung der Rettung in der Taufe, der aber natürlich hier auch später kommen kann. Oder auch ohne den zutunenden oder nur mit dem kindlichen Glauben, den die lutherische Kirche übrigens im Säugling verortet, auch empfangen wird. Über Taufe reden wir später, sonst wäre ich jetzt hier verleitet, auch da drauf einzugehen. Was Luther hier aufbaut, ist also diese Sache von der Heilige Geist, den gibt es nur mit diesen Inhalten. Die andere Dynamik ist die des Enthusiasmus, sprich des Selbst-in-sich-Geist-Habens. Und die interessante Weiterleitung ist halt die von den Schwärmern damals, die Neues machen wollen. Seine Parallelität des damaligen Papstamtes, was so in seinen Grundzügen immer noch vorhanden ist in der katholischen Kirche, nämlich dessen, dass ex cathedra göttliche Wahrheit sprechen kann und nicht die göttliche Wahrheit nur verortet in dem Evangelium von Jesus Christus, sprich in der Schrift, in der Aufzeichnung, in der Selbstoffenbarung Gottes und in der Aufzeichnung der Selbstoffenbarung Gottes in der Schrift. Die Grundfrage ist also, sprich, offenbart sich Gott auch heute noch außerhalb der Schrift direkt den Menschen gegenüber, ohne dass es aus dem Evangelium unter Schrift, aus dem Wort gekommen ist, direkt ins Herz, so dass sie, wenn wir hier Luther nehmen, damit und mit dieser Offenbarung die Schrift auslegen, auf neue Arten und neuen Gotteswillen verkünden. Und die Antwort der lutherischen Kirche wäre auf keinen Fall. Oder jedenfalls ein klares Nein. Ja. Das sind also Sachen, die nicht zusammenpassen. Und ich sehe es auch aus meiner eigenen Erfahrung klar, dass eine geistliche Erneuerung zum Beispiel, eine charismatische, pfingsterische, hat so viel eigene Theologie und Überzeugungen, die nicht dieselben sind der lutherischen Theologie, das heißt also derer, die sich historisch etabliert hat, dass es hier eindeutig ein Entweder und Oder gibt. Das heißt also, wer eine Erneuerung, eine geistliche, charismatische in der lutherischen Kirche will, der weiß es vielleicht nicht, aber er will keine lutherische Kirche mehr, sondern eben eine charismatische, pfingstlerische. Und wenn die Grundannahme stimmt, dass es ohne die geistlichen Gnaden und Wundergaben und das direkte sich emotional und gefühlsmäßig offenbaren Gottes gegenüber dem Einzelnen und neue und direkte prophetische Rede Gottes zum Einzelnen, dass das tatsächlich immer noch die Zeichen der Kirche sein müssen, dann haben sie auch recht. Dann ist die lutherische Kirche und ist alle Kirche, die das nicht hat, falsch und niederzureißen. Denn die Sachen sind ausschließlich. Das will die lutherische Kirche nicht. Das glaubt sie auch nicht. Sondern sie glaubt, dass Gott sich durch das Wort offenbart, durch das Wort von Christus. Und in seinen Sakramenten, die im Wort begründet sind, dass der Heilige, aber da kommen wir doch jetzt vielleicht gleich mal zu dem Punkt, wie der Heilige Geist wirkt und was da die Bekenntnisschriften sagen. Ich lese hier wieder einfach mal den Index, weil der wirklich nett gemacht ist und bei den, wo es notwendig ist, werde ich, oder wo es sich vielleicht anbietet, werde ich da nochmal ein paar Zitate bringen. Was tut der Heilige Geist? An vielen Stellen wird bezeugt, dass er uns heiligt. Das heißt, dass er uns von Sünden rein macht und gleichzeitig mit uns arbeitet und in uns arbeitet, die Sünden nicht mehr zu begehen und Gottes Willen entsprechender zu leben. Er eignet die Erlösung zu. Er weckt uns auf. Das heißt, er weckt uns auf aus dem Schlaf und dem Unwissen der Unfähigkeit, Gott zu erkennen oder Gottes Willen zu teilen. Gott glauben zu wollen. Er beruft uns zum Glauben an Christus. Er macht das Werk Christi offenbar, auch wieder Sache der Bekehrungssituation. Er bringt uns zu Christus, er erleuchtet uns. Das waren also alles jetzt Sachen, eine der zentralen Punkte, die die lutherische Kirche, wo die lutherische Kirche den Heiligen Geist im Wirken sieht, ist im Schaffen des Glaubens. Eben im Wirken in dem Wort, wenn das gehört wird, dass es geglaubt wird, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist die ganz klare Position gegen den freien Willen und das Zuarbeiten, die wir, glaube ich, auf dem Blog schon ein paar Mal ausgearbeitet haben, aber die ich auch hier zum Beispiel in der Epitome, das heißt in der Zusammenfassung der Konkordienformel habe, über den freien Willen, nämlich zum Beispiel stimmt es item, dass Dr. Luther geschrieben, dass des Menschen Wille in seiner Bekehrung sich halte pure Passive, das heißt komplett passiv. Das ist, dass er ganz und gar nichts tut. Dass solches zu verstehen sei, respectu divine gratiae in accendendis novis motibus, was ich euch nicht ganz übersetzen kann, aber respektive der göttlichen Gnade. Und ich denke mal, des neuen Gehorsams? Ich rate, bitte Lateiner, sagt mir, korrigiert mich. Das ist, wenn der Geist Gottes durch das gehörte Wort oder durch den Brauch der heiligen Sakramente des Menschen Willen angreift und wirkt die neue Geburt und Bekehrung. Denn so der Heilige Geist solches gewirkt und ausgerichtet hat und des Menschen Wille allein durch seine göttliche Kraft und Wirkung geändert und erneuert, alsdann ist der neue Wille des Menschen ein Instrument und Werkzeug Gottes des Heiligen Geistes, dass er nicht alleine die Gnade annimmt, sondern auch in folgenden Werken des Heiligen Geistes mitwirkt. Das heißt also, der Heilige Geist bekehrt uns. Der Heilige Geist schafft den Glauben und auch die Möglichkeit, den Glauben zu bekennen. All dies schafft der Heilige Geist. Und die Möglichkeit, das Gute zu wollen und zu tun, schafft auch er. Aber natürlich, die Grundfrage ist, fühlt sich's nicht so an, dass was passiert und dann, na doch, das ist halt nicht so einfach. Ich fordere euch gerne auch auf oder ermutige euch, diese Sachen mal ordentlich zu bedenken, denn man denkt, man entscheidet selber, aber wie konnte man es selber entscheiden? Denn auch da gibt es einen Anfang, an den man nicht ran kann, ne? Wo der Gedanke das erste Mal herkommt, wo die Erkenntnis das erste Mal herkommt, dass das zusammenhängt. Ne? Entweder im Atheistischen, im Marxistischen oder sowas, wo kommt die Dummheit oder Verstockung her, solche Sachen überhaupt für möglich zu halten? Oder im Christlichen, wo kommt das Wunder her, dass man entgegen komplett gegen Gott ausgerichteten Natur sein Evangelium begreifen und glauben kann, umfangen kann, ihm glauben kann, dass er tatsächlich diese unmöglichen Sachen gemacht hat, in die Welt gekommen ist, wahrer Mensch und wahrer Gott war, gestorben und auferstanden ist und wieder in den Himmel gefahren ist und wiederkommt. Das heißt also, Punkt 2 würde ich jetzt sagen, ist es mal, der Heilige Geist wirkt ganz besonders, er schafft den Glauben, er schafft die Bekehrung und er erhält uns im Glauben. Und jetzt kommt hier so ein bisschen Heiligung, er reinigt uns, er straft uns, er wehrt die Sünde ab, er stärkt uns, er erneuert uns, er tröstet uns. Hier kommt wieder, er schenkt die Wiedergeburt, er wirkt die Bekehrung, wie ich es gerade gesagt habe, er bringt das Reich Gottes, interessant. Er bewirkt den Glauben, er erhält im Glauben, er bewirkt die Liebe, er bewirkt die geistliche Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit vor Gott. Das heißt, in dieser Idee von er heiligt uns steht nicht nur das, was wir machen, sondern auch der Heilige Geist eignet uns zu und schafft die Gerechtigkeit vor Gott. Also nicht nur Christus auf die Art, ne? Es ist halt Gott. Das ist diese krasse Sache mit der Dreieinigkeit. Ja, Christus ist für uns gestorben durch sein Opfer, aber er war Gott. Gott, der Heilige Geist, Gott, der Vater. Zugleich so, dass Gott, der Heilige Geist und Gott, der Vater ebenso uns die Sachen zueignen. Er schenkt neues Leben und das ewige Leben. Er ist also überall mit dabei, bei allem, was Christus macht und geschaffen hat. Er ist der Lebensspender. Er vergibt die Sünden. Er wirkt gute Werke, die wir aus eigener Kraft nicht tun können. Er sammelt uns. Er schafft die Kirche. Er wirkt in der Kirche. Und hier ist auch der dritte Punkt. Der Heilige Geist zeigt sich und handelt überhaupt in dem, dass es die Kirche gibt. Und hier wieder die Definition der Kirche nicht als irgendeine Institution als erstes, sondern als der Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt, all derer, die an Christus glauben, die das Evangelium glauben und auf seine Wiederkunft und auf ihre Errettung und eigene Errettung und Auferstehung hoffen und harren. Die Gemeinschaft derer schafft natürlich der Heilige Geist, denn er hat sie bekehrt, er wirkt den Glauben, er erhält sie im Glauben und somit ist er die Grundlage der ganzen Kirche, in der er wirkt, ständig und jeden Sonntag, jeden Tag wirkt er im Erhalten des Glaubens, im Lebendighalten des Glaubens. Er wirkt jedes Mal, wenn die Bibel aufgeschlagen wird, er wirkt in jeder Predigt, so sie denn das Evangelium verkündet. Nicht nur das von Christus, sondern die ganze Lehre der Bibel natürlich, heißt hier das Evangelium. Wir hatten schon mal im ersten Teil diese Zweihaftigkeit, das Evangelium kann diese spezifische gute Botschaft von Christus sein und zugleich alles, was er oder Gott verkündet hat, das heißt die ganze Schrift. Er wirkt jedes Mal im Empfang des Abendmahls zugleich den Glauben, zugleich den Glauben, der empfängt, den Glauben im Pfarrer, der es austeilt, den Glauben im und die Empfängnis des Leib und Bluts Christi, zur geistlichen Niesung und in der Taufe wirkt er. Und er ist die ganze Zeit, also der Heilige Geist und die Kirche in ihren Handlungen, sprich im Predigt und Sakrament und in ihrem Faktum als Sammlung der Gläubigen, da ist der Heilige Geist überall drin. Und das ist also die Pneumatik der lutherischen Kirche, die den Geist also fest verbunden sieht mit bestimmten Sachen, die ich schon erwähnt habe, und tatsächlich im Leben der Kirche aktiv und im Leben des einzelnen Glaubenden. Nun sprechen wir vielleicht auch nochmal kurz aus so ein paar Erfahrungen, die ich habe, was mir hier in der Vorbereitung noch so ein bisschen in den Kopf kam, war nämlich auch diese Idee davon, dass Gott, wenn Gott zu mir spricht, in meiner Seele oder in meinem tiefsten Wesensinneren und mir spezifische Anweisungen gibt, kommt zu dieser Sache an, wie kam die mir gerade in den Kopf? Durch, jemand fühlt sich zum Beispiel berufen oder betet, dass er, was er jetzt mit seinem Leben machen soll. Es sieht alles ganz gut aus. Man hat gerade geheiratet, man hat vielleicht ein Kind, man hat irgendeine Arbeit und es fühlt sich leer an oder es fühlt sich nicht so weit an oder es fühlt sich vor allem nicht so an, wie man immer hört von den Missionarsgeschichten oder den Helden Gottes oder den Leuten, die riesige Kirchen gemacht haben, dass irgendwas, es fehlt was, was mit Gott läuft. Und dann hat man zum Beispiel den Eindruck oder den festen Glauben, und da wird auch noch bestätigt von anderen, dass man eine Kirche gründen soll oder irgendwo eine neue Gemeinde pflanzen soll oder verschiedene Sachen macht. Und es gab so ein Zitat aus, ich glaube, einer Family-Ausgabe vor ewigen Zeiten. Das Zitat war, aber wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich wirklich nicht, was ich glauben soll. Dann wäre mein Glaube an Gott zu tief erschüttert, denn Gott hat mir gesagt, wir sollen das und das machen. Ich sage dazu, oder ich nenne es dann öfters mal, mein Leben als Roman mit mir als Held und Gott als Autor. Diese Sache ist ein Teil einer bestimmten charismatischen Lehre oder Lehrsituation oder Lehrlogik, die sich interessanterweise auch mit paar Missständen aus der Zeit der Reformation deckt, die Reformatoren aus Wittenberg, die Lutheraner, kritisiert haben. Denn die lutherische Theologie würde sagen, du bist, das muss ich jetzt nochmal anders machen, ja, diese besondere Sache. Und was ist, wenn das nicht läuft? Hat Gott so einen Plan für mein Leben? Und die lutherische Antwort ist auch ja. Klar hat Gott einen Plan für dein Leben. Aber der erste ist immer die Frage der Rettung und der Heiligung. Und nicht unbedingt die des bewussten und übernatürlichen Mitarbeitens am Heilsplan Gottes und an der Eroberung der Welt. Oder solcher Sachen, denn es gibt ein Zitat, was ich euch jetzt nur aus dem Kopf bringen kann, von Luther: Du fragst, du hast keinen besonderen Beruf, was soll denn Gottes Beruf für mein Leben sein? Sieh hin, bist du nicht Magd, Knecht, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Herr, Herrin, sieh, da ist dein Beruf, dein göttlicher Beruf. Oder die Frage, zu welcher Frau bin ich berufen? Als Mann oder als Frau bin ich zu irgendeinem Mann berufen in der Ehe. Bist du verheiratet? Dann ja, du bist zu deiner Frau berufen. Wir lassen jetzt hier mal Sachen wie missbräuchliche Strukturen, Gewalt und sowas außen vor, da das Sondersituationen sind, sondern es geht um die Grundfrage. Nämlich stand die lutherische Kirche damals eben entgegen dieser Idee von christliches Leben, das muss immer was Besonderes sein. Damals war es hauptsächlich im monastischen, mystischen, sprich, wenn du ein ordentlicher Christ bist und wenn du wirklich in den Himmel kommen willst, dann bist du gefälligst Mönch oder Nonne. Und da hat Luther dagegen ganz stark die Berufung der normalen Stände, damals des dritten Standes und oder der ganzen Kirche auch als normale Menschen betont. Und das ist eigentlich nochmal ein eigener Podcast, weil das ist ein super, oder ein paar Artikel, weil das ist eine sehr interessante Ausweitung eines recht eindimensionalen Systems, was es damals gab, der Dreiständelehre. Jeder hatte seine Aufgabe und Luther weitet das so aus, dass die sich absolut überlappen und jeder mehreren Ständen angehört oder zumindest einer auf alle ausgeweitet wird. Fakt ist aber, dass hier gegen so eine, dass diese Tendenzen des Charismatismus und des Pfingsterischen zu dieser speziellen Berufung Gottes und dieser ganz besonderen übernatürlichen Berufungen, dies ist absolut nicht lutherisch und das trägt auch die lutherische Kirche nicht. Du bist berufen zu deinen normalen Sachen. Das ist schon ein Wunder, dass du das alles schaffst. Und dass Gott natürlich eventuell eine Geschichte schreibt mit deinem Leben, wie er zum Beispiel ja, Luthers Lebensgeschichte und die von vielen unserer Väter und Mütter im Glauben und auch so, das ist ohne Frage, aber hat er sie geschrieben, indem er sie besonders gefragt hat, was zu machen, was durch eine spezielle, emotionale oder direkte Offenbarung seines Willens an die Person geschah. Und da sagt Luther, durch den wirklich viel passiert ist, nee, das Wort ist genug. Das sagt schon genug. Und der Geist wirkt durch das Wort und die Sakramente im Wort gefasst. Das wollte ich euch noch als letztes so mitgeben. Die letzte Frage dazu wäre vielleicht, was ist denn nun mit den Gnadengaben, was ist mit den Charismen, was ist mit Zungereden und mit Prophetie? Und da ist die klassische lutherische Position, obwohl sie sich selbst nicht so nennt, die das, dass das aufgehört hat, dass es nur für eine Zeit war. Es gibt dazu ein wirklich fantastisches Buch, noch auf Englisch leider nur und auch sehr schwer zu kriegen, wo der Autor Douglas Judish rein, also über exegetische und biblische Maßnahmen darüber redet und eins seiner Hauptargumente kann ich ja mal nehmen. Er zeigt klar, und das ist jedem, der die Bibel schon mal ein bisschen gelesen hat, dann auch relativ schnell klar, dass solche Wunderzeichen immer Begleitzeichen waren, die die Prophetie, das Reden von göttlichen Worten, sprich von Gott eingegebenen Worten oder, sagen wir mal, das Verbreiten von direkt empfangenem göttlichen Input, immer durch diese begleitet wurde. Ganz klar ist aber auch, dass Jesus selbst sagt, dass und auch vor ihm schon, hieß bloßes Reden und Wunderzeichen nicht immer, dass es das Richtige war, glaube ich, aber spätestens ab nach ihm sind das keine eindeutigen Zeichen mehr. Denn sie können auch von, um es ganz direkt zu sagen, vom Teufel verwendet und verursacht werden. Bitte, bitte, meine lieben charismatischen und pfingsterischen Freunde, fühlt euch jetzt nicht direkt gedisst auf eine Art, dass alles, was bei euch geht, vom Teufel ist. Das sind jedoch aber ernsthafte Sachen, über die man nachdenken müsste. Ich würde lieber von der Seite rangehen, was für eine Basis für meinen Glauben sind meine Gefühle? Was für eine Basis für meinen Glauben sind tatsächliche momentane Eindrücke? Und die ist dünn, meiner Erfahrung nach. Ich kann euch nur ermutigen, euch zum Beispiel mal in den Bekenntnisschriften damit zu befassen, und auch das zu überlegen, die Wahrheit von Christus ist auf jeden Fall da und der Heilige Geist wirkt die ganze Zeit, aber er wirkt schon da, wo man denkt, er hat noch gar nicht gewirkt. Na, das ist das Coole, das ist das Augenöffnende an der Theologie der alten Kirche, / der lutherischen. Nämlich, dass der Heilige Geist schon die ganze Zeit was macht und nur er dich trägt und so. Und du brauchst keinen neuen Kick und du brauchst keine extra Aufgabe, um besser zu sein oder gläubiger zu sein oder geretteter zu sein oder näher an Jesus zu sein und deinen Glauben irgendwie zu verfestigen mit Gefühlen und Hochgefühlen. Darum, das ist nicht die erste Basis. Gefühle sind absolut in Ordnung, aber an ihrem Platz und sie sind nicht die Grundlage des Glaubens. Sondern Unterstützer, die der Heilige Geist dazu verwendet. Ja, das sei es mal heute etwas kürzer und trotzdem wieder schon fast 45 Minuten oder mehr zu Pfingsten und zum Heiligen Geist. Wir hören gerne eure Fragen dazu. Ich hoffe, gibt uns noch Feedback, ob das nett war. Das war jetzt, wie gesagt, ein bisschen weniger zerebral, ein bisschen weniger 19. Jahrhundert, ein bisschen weniger strukturiert vielleicht. Aber einfach nur mal als so eine Einleitung, wirft es ja vielleicht interessante Fragen auf, über die wir uns gerne dann weiter auslassen können, wenn ihr so uns stellt über den Blog. Folgt uns bei Facebook, wenn ihr wollt. Folgt uns auf unserer Website, auf dem Blog selber. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch fürs Lesen. Und ja, wollen euch die Theologie nachbringen, das Wort Gottes, Christi selber, die Inhalte, die auf göttliche Offenbarung zurückgehen, die die Grundlage für unsere Errettung und für unser Leben in Christus sind, an das wir tatsächlich glauben. Ja, dazu nur noch im Namen von Christus, Amen. Hey. Und so wünsche ich euch noch alles Gute und freue mich schon aufs nächste Mal und verabschiede mich. Ciao. Thank you.